Wo möchtest du dir selbst die Möglichkeit einräumen, scheitern zu können? Ich möchte euch heute mal ein Beispiel erzählen von einem Scheitern, also ein Scheitern, das ich selbst mal erlebt habe, beruflich. Und das Scheitern, von dem ich euch erzählen möchte, ist ein Seminar, das ich mal geleitet habe. Das war so, glaube ich, im Jahr 2012 so ungefähr, muss das gewesen sein. Ich hatte damals, war noch ein relativ junger, unerfahrener Dozent, hatte quasi 2 Jahre lang als Psychologe war ich angestellt an einem sonderpädagogischen Lehrstuhl und habe aber quasi auch so externe nebenberufliche Tätigkeiten angenommen, also Aufträge angenommen. Und einer dieser Aufträge war, dass ich ein Seminar zum Thema Kommunikation geben sollte, wo es darum ging, mit verhaltensauffälligen Jugendlichen in einer Berufsschule so zu arbeiten, dass die eben einen Abschluss bekommen. Und ich würde sagen, dieses Seminar ist völlig gescheitert. Also vielleicht nicht ganz 100%, aber sagen wir so zu 90%. Also es ist jetzt schon 10 Jahre her, dass ich dieses Seminar gehalten habe, aber doch hat sich das so stark in mich eingebrannt, dass ich ja noch sehr genau weiß, wie genau dieses Seminar ablief, die Situationen, die Menschen, die da waren in diesem Seminar. Es waren ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 15 Berufsschullehrerinnen, Berufsschullehrer, die da saßen. Und mein Ziel war auch, dass diese Menschen eigene Wege finden dafür, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können, eben in dieser Arbeit mit den verhaltensauffälligen Jugendlichen. Und was mir damals eigentlich gefehlt hat, war sowas wie harte Vorschläge, klare Ideen dafür, was man da wirklich tun kann. Also ich habe quasi eigentlich nur so einen Reflexionsraum eröffnet, wo man über diese Dinge nachdenken kann. Und das Spannende ist, dass in diesem Reflexionsraum, also die Methode, die ich da angewendet habe, war die Dynamic Facilitation Methode. Das ist eine ja mittlerweile sehr etablierte Methode für, die man immer da verwenden kann, wo es darum geht, in unklaren Situationen, in komplexen, unüberschaubaren Situationen, ja, neue Ideen zu entwickeln, konstruktive neue Ideen zu entwickeln, und zwar gemeinsam in einer Gruppe. Und diese Methode hatte ich da auch angewendet an diesem Seminarwochenende. Und das Spannende ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich sehr viele gute Ideen entwickeln konnten für ihre Arbeit. Dennoch haben ganz viele von ihnen am Ende mir vorgeworfen, also das war sozusagen wo ich dann so im Nachhinein, was dann so wirklich frustrierend war für mich, sie haben mir vorgeworfen, dass ich ihnen diese Ideen nicht geliefert habe. Sie hätten sich eigentlich gewünscht, dass in diesem Seminar, dass ich ihnen sage, wie es geht. Und das ist quasi so diese große Schwierigkeit, vor der ich immer wieder stehe oder wo ich lange gebraucht habe, also wo es wirklich 10 Jahre gebraucht hat, bis ich da einen Umgang finden konnte mit dieser Schwierigkeit, dass ich kann natürlich in komplexen Situationen als Seminarleiter nicht sagen, wie es richtig geht, weil das ist ja gerade das Merkmal von komplexen Situationen, dass es eben keine Patentlösung gibt. Es gibt kein Standardvorgehen. Und das hatte ich irgendwie damals auch schon verstanden, aber es war mir noch nicht möglich, das zu vermitteln. Deswegen bin ich sozusagen völlig in die Offenheit gegangen. Ich habe nur diesen Rahmen aufgespannt, innerhalb dessen man quasi eigene also spezifische eigene Lösungen entwickeln konnte. Und diese Lösungen sind von der Gruppe auch entwickelt worden. Und dennoch haben sie das sozusagen als sehr unbefriedigend erlebt, dass sie das selber machen mussten. Und dann war ich quasi so hinterher, ja, weiß ich nicht, ich habe dann das Gefühl gehabt, ich schmeiße jetzt mal das Handtuch hin, ich mache solche Seminare nicht mehr. Und die verstehen das alles nicht und so weiter. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch so eine nachvollziehbare Reaktion. Also wo ich innerlich mit mir selbst, würde ich jetzt heute sagen, so im Reinen bin. Spannend ist eigentlich, dass ich das aber nicht lange durchgehalten habe. Also irgendwie habe ich das Handtuch dann wieder nach ein paar Wochen wieder aufgenommen und habe dann doch weitergemacht und habe dann quasi vor allem zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich dann sogar beschwert haben bei der Veranstaltungsleitung. Und die haben mir das dann weitergeleitet, diese E-Mails, und ich habe denen dann sozusagen auch nochmal E-Mails geschickt und habe quasi erläutert, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Also ich hatte quasi die Methode nicht, das war vielleicht tatsächlich ein Fehler, den ich auch gemacht habe. Ich hatte die Methode nicht erläutert, sondern habe die halt einfach durchgeführt und war sehr naiv davon ausgegangen, dass das dann auch so funktioniert. Und es hat ja auch funktioniert, aber es war nicht klar, dass es so laufen wird. Also dass ich sozusagen keinen Input geben werde inhaltlich, sondern dass ich nur einen Rahmen öffne innerhalb dessen die Teilnehmenden selbst überlegen können. Und das habe ich dann in diesen E-Mails nochmal sehr ausführlich erläutert. Und letztlich, was daraus dann wurde, ich habe diese E-Mails, die ich da geschrieben habe, da habe ich dann irgendwann Texte draus gemacht. Ich habe auch das Skript, das ich eigentlich für dieses Seminar entwickelt hatte, weiter begonnen, weiter auszubauen. Es sollte eigentlich mal nur so ein 10-seitiges Handout werden. Und ich habe dann da immer neue Ideen gehabt, habe immer weiter geschrieben an diesem Handout. Dann waren es irgendwann 50 Seiten. Und letztlich ist daraus dann so der Anfang meiner Promotion geworden. Also ich habe dann eigentlich meine Doktorarbeit basiert letztlich auf diesem Scheitern. Und da ist dann dadurch ein starkes Gelingen draus geworden. Aber das Scheitern war quasi so der Anfangspunkt. Wenn ich jetzt heute so zurückblicke, also nach 10 Jahren so zurückblicke auf diese Situation, dann würde ich sagen, ich würde das heute natürlich jetzt anders machen. Ich würde versuchen, einerseits natürlich nach wie vor diesen Rahmen offen zu halten. Natürlich ist es nach wie vor so, dass in einer komplexen Situation ich nicht sagen kann, wie es geht. Also das ist nach wie vor so. Das hatte ich damals schon verstanden und das habe ich auch heute noch verstanden. Und das ist wirklich wichtig, dass ich nicht dahergehe. Das wäre ein Zeichen quasi von unprofessionellem Handeln als Seminarleiter, wenn ich dahergehen würde und den Menschen sagen würde, wie sie es machen sollen. Ja, das wäre unprofessionell von mir. Und das ist mir nochmal in diesen 10 Jahren auch nochmal deutlicher geworden, dass ich brauche sozusagen einerseits wirklich diese Offenheit und gleichzeitig die Kontrolle darüber, dass ich einen ganz klaren Rahmen halte. Also im Falle der Methode, die ich damals verwendet hatte, Dynamic Facilitation, bedeutet das zum Beispiel, dass man 4 verschiedene Flipcharts aufhängt, auf die dann 4 verschiedene Arten von Gedanken draufgeschrieben werden im Laufe dieses Seminarprozesses, im Laufe dieses Reflexionsprozesses. Also zum Beispiel reine Informationen oder Herausforderungen oder Lösungen. Also das sind so Beispiele für, also die Kategorien, die man aufmacht in dieser Methode. Und das würde ich nach wie vor genauso machen. Was ich aber anders machen würde, wäre, ich würde durchaus inhaltliche Lösungsprinzipien vorschlagen. Und die hatte ich halt damals noch nicht. Das ist einfach so, dass es die damals noch so noch nicht gab. Heute würde ich wahrscheinlich, wenn ich dieses gleiche Seminar nochmal machen würde, dann Ja, dann würde ich die Lösungsuhr verwenden. Das ist ein Werkzeug, das ich mit meinem Kollegen Christian Überle gemeinsam entwickelt habe. Also Christian hat so im Lauf seiner 30-jährigen Berufserfahrung 12 verschiedene Lösungsprinzipien gefunden, die in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, aber auch so in Business-Kontexten oder überall da eigentlich, wo Prozesse quasi gestoppt sind, also wo es irgendwie knirscht, wo es nicht weitergeht, da hat er quasi so 12 verschiedene Prinzipien entwickelt, die da weiterhelfen können. Und wir haben gemeinsam diese Prinzipien, ja, ich würde mal sagen, wir haben ein Buch daraus gemacht, ich habe das eingebettet in ein theoretisches Grundgerüst, damit es auch Hand und Fuß hat, habe auch quasi diese Prinzipien letztlich sprachlich so ausformuliert, dass sie gut verstehbar sind für Menschen, die jetzt nicht so stark in diesem Feld involviert sind, also so, dass jeder das verstehen kann, und haben auch eine kleine Methode, also eine kurze, einfach verstehbare Methode entwickelt, wie man mit diesen Prinzipien arbeiten kann. Und quasi, wenn ich jetzt diese Prinzipien anwenden würde in diesem Seminar, dann würde das bedeuten, dass ich eben keine inhaltlichen Vorschläge mache, so auf dieser ganz konkreten Ebene, weil, wie gesagt, das kann ich ja nicht. Ich weiß ja, also in einer komplexen Situation, in der, die ich nicht selbst erlebe, weiß ich ja nicht, wo genau welche Details, ja, an welchen Details man ansetzen kann, um den Dreh zu kriegen, um eine positive Wendung herbeizuführen. Das weiß ja nur die Person, die sich in dieser Situation befindet. Aber was ich machen kann, ist quasi den Rahmen halten einerseits, ja, zum Beispiel eben mit einer Methode wie Dynamic Facilitation, und dann quasi zusätzlich auch noch inhaltliche Impulse geben im Sinne von Lösungsprinzipien. Also anstatt von konkreten Lösungsvorschlägen, also nicht so im Sinne von mach doch das, ganz konkret, sag das zu dem Kind, sondern ich gebe eher ein Lösungsprinzip vor, zum Beispiel ermögliche Gestaltungsspielraum oder stärke die Stärken oder bleib spielerisch. Ja, das wären so 3 Beispiele für Lösungsprinzipien. Und der Vorteil ist, wenn man das quasi so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene reingibt, so im Sinne einer Metapher. Ja, wenn ich sage, stärke die Stärken, das ist im Grunde genommen eine metaphorische Beschreibung von dem, was man dann tut. Und wenn ich da eine Auswahl gebe von Lösungsprinzipien, dann kann diejenige Person, die sich in dieser schwierigen Situation befindet, daraus sich quasi eine eigene individuelle Lösungsstrategie basteln. Und das ist dann wirklich gelingend. Ja, und das bedeutet, dass ich hier jetzt in diesem Beispiel, also wenn ich das jetzt mal hernehme und nochmal reflektiere, so vor dem Hintergrund von Kontrolle versus Offenheit, dann habe ich beides. Ich habe sowohl die Kontrolle als auch die Offenheit. Ja, ich habe die Kontrolle insofern, als dass ich den Rahmen ganz klar strukturiere. Ich gebe auch die Reflexionskategorien vor, aber ich habe eine Offenheit dahingehend, dass die Personen, die in meinem Seminar dann über ihre Fälle nachdenken, über ihre Situationen nachdenken aus der Praxis, dass die dann sozusagen ihre ganze Erfahrung einbringen können, die sie haben mit diesen Kindern und Jugendlichen, und daraus dann quasi so eigene, also kreativ werden können und eigene für sich selbst passende Lösungsstrategien und Lösungsansätze entwickeln können. Für mich selbst war dieser Weg, wenn ich das jetzt mal so als meinen eigenen Lernweg über die letzten 10 Jahre, wenn ich da so drüber nachdenke, also für mich das Wichtigste war, dass ich durch dieses Scheitern wirklich durchgegangen bin. Also natürlich habe ich erstmal das Handtuch geworfen und hab mir gedacht so, ey, fuck off, ich mache nie wieder so ein Seminar. Und letztlich ist aber in jedem Scheitern eine wichtige Information drinnen. Und die Information, die hier drinnen war letztlich, dass noch was gefehlt hat. Also natürlich war es wichtig, diese Offenheit zu kultivieren und keine von außen sozusagen ja, rezeptartigen Lösungen zu geben. Und gleichzeitig hat es aber noch was gebraucht, nämlich eben diese Lösungsstrategien, die man da trotzdem auch reingeben kann. Das ist so wie so ein Kristallisationskeim, anhand dessen dann das eigene Denken sich weiterentwickeln kann. Und für mich ist es immer wie so eine Art von Balanceakt, dass ich mir zugestehe, ich weiß nicht, was kommen wird, aber ich muss jetzt mal so in diese Ungewissheit oder ich muss jetzt mal auf kontrollierte Weise in die Ungewissheit reingehen. Ja, und die Frage ist dann, was sind gute Methoden, was ist ein guter Rahmen, mit dem man kontrolliert in so eine Ungewissheit reingehen kann, ohne dass man das abschnürt. Ja, und das sehen wir, ich finde, das ist so ein allgemein universelles Prinzip, was eigentlich ganz häufig gültig ist, auch wenn ich nachdenke zum Beispiel über den Umgang mit der Pandemiesituation, wenn ich über bestimmte politische Fragen nachdenke, wenn ich über Migration nachdenke, wie gehen wir eigentlich mit Geflüchteten um als deutsche Gesellschaft? Ja, da gibt es natürlich so in der Politik ganz viele verschiedene ja, Haltungen dem gegenüber. Ja, es gibt so diese ganz starren Haltungen, die einerseits sagen, ich möchte, also das, wir sperren das einfach aus, ich möchte mich dem überhaupt nicht aussetzen. Und dann gibt es so diese ganz offenen Haltungen andererseits, die vielleicht dann sagen, okay, wir sagen einfach Ja zu allem, egal was da kommt. Und gelingen würde bedeuten in dem Fall, dass die eigene Ungewissheit, die eigene innere Verletzlichkeit, die eigene innere Zerbrechlichkeit in der Frage, wie gehe ich mit ungewissen Situationen um, also dass die eigene innere Ungewissheit, dass die erstmal sein darf. Das finde ich das Allerwichtigste. Also dass ich keine Angst habe davor, dass es sich in mir drinnen ungewiss und unklar und ja auch irgendwie zerbrechlich und ja zittrig und wow, so ja wie wenn ich über so einen schwankenden Boden gehe. Also so fühlt sich das dann an und darauf kommt es an, dass ich das erstmal in mir selbst mir erlaube zuzulassen. Es kann auch misslingen. Also das wäre so diese Haltung von etwas kann gelingen, nur dann, wenn es auch wirklich, wirklich misslingen kann. Nur dann kann es auch gelingen. Und diese Figur, ich möchte jetzt mal dir so in der Meditation 3 Minuten Zeit geben, dass du mal für ein ganz konkretes Beispiel in deinem Leben, wo du vielleicht auch in einer Ungewissheit, in einer ungewissen Situation dich befindest, ja, denk doch mal darüber nach, wie kannst du ganz konkret das Risiko des Misslingens ganz bewusst eingehen, damit ein Gelingen möglich wird und wie stark möchtest du dich diesem Risiko aussetzen? Also such dir ein ganz konkretes Beispiel, über das du nachdenken möchtest und dann frag dich mal selbst, wie viel Misslingen wäre ich bereit in Kauf zu nehmen, wie viel Risiko wäre ich bereit in Kauf zu nehmen, damit Gelingen tatsächlich möglich wird. wenn du dich in einer Situation befindest, in der gerade sehr viel starr ist, was sich sehr starr anfühlt, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn du bestimmte Aspekte dieser Situation oder dieser Vereinbarung, die du mit anderen Menschen hast, möglichst so zu öffnen, dass, also da zu öffnen, wo nicht so viel Spannung drinnen steckt. Also öffne starre Strukturen eher im spannungslosen Zustand. Und umgekehrt, wenn du dich in einer Situation befindest, wo ganz viel beliebig ist, wo ganz viel so schwammig und unklar ist, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn du auch behutsam so ein paar wenige kleine Strukturen aufbaust, klare Leitlinien setzt, klare Orientierungspunkte setzt, sodass auch hier quasi sowas wie so eine mittlere Spannung entsteht. Also generell ist es so, dass zu viel Spannung ist nicht sinnvoll und zu wenig Spannung ist auch nicht sinnvoll. Und ja, das Optimum wäre so eine mittlere Wohlspannung, die letztlich dann auch immer mit so ein bisschen Risiko einhergeht, aber es ist eben ein kontrolliertes Risiko, das wir auch bereit sind einzugehen, damit etwas auch wirklich gelingen kann. Oft bedeutet das, dass man Dinge dann nicht unbedingt vollständig einfach nur hält oder ja, einfach nur alle Zügel fest in der Hand hält, sondern manchmal heißt es einfach auch dann, mutig voranzugehen und ja, und einfach mal was zu wagen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
Freiraum, ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.